Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits. Es ist Mittwoch, der 26. Oktober. Herzlich willkommen zum Rabe Info heute mit folgenden Themen. Und wieder muss das Kulturzentrum Reitschule zittern. Einmal mehr geht es um die Subventionen der Stadt. Widerstand gegen die Stadtnomaden. Das Projekt des Berner Gemeinderates stößt den Anwohnern sauer auf. Neuwahlen in Spanien unter veränderten Vorzeichen. Die baskische Untergrundorganisation ETA hat dem Terror abgeschworen. Durch die Sendung führt sie heute Wilmar Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Lena Oberli.
Die USA haben ihre letzte Atombombe aus dem Kalten Krieg zerlegt. Dies teilte die Behörde für nukleare Sicherheit der Nachrichtenagentur AFP mit. Die demontierte Atombombe war die gefährlichste Waffe des US-Atomarsenals. Sie war 600 Mal so stark wie die Hiroshima-Atombombe. Die Welt sei nun ein sicherer Ort, sagte der Leiter der nuklearen Sicherheitsbehörde nach der Demontage. In Bangkok haben die Hochwasser eine neue Rekordmarke erreicht. Nördlich der thailändischen Hauptstadt hat das Hochwasser gestern einen wichtigen Damm zerstört. Die 30.000 Anwohnenden sollen das Gebiet verlassen, empfahl der Krisenstab. Dieser wird scharf kritisiert. Es werde nicht klar kommuniziert, wo die Gefahrenzonen liegen, teilte die Nachrichtenagentur SDA mit. Für das Wochenende erwarten die Behörden einen noch höheren Wasserstand. Dann könnte es zur Überflutung Bangkoks kommen. Im Nordosten Italiens sind bei einem Unwetter mindestens 5 Menschen gestorben. Vom Unwetter betroffen sind vor allem die Regionen Toskana und Ligurien. Aufgrund heftiger Regenfälle sind dort zahlreiche Flüsse über die Ufer getreten. Häuser sind eingestürzt, Straßen- und Bahnverbindungen wurden unterbrochen. Auch der Stromanschluss fiel teilweise aus. Laut den italienischen Behörden hat das Unwetter Millionenschäden verursacht. Die Gesellschaft für bedrohte Völker eröffnet heute in Bern ein Menschenrechtsarchiv. Das Archiv enthält die weltweit größte Videosammlung von Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien. Es umfasst rund 400 Videos zu den Tschetschenienkriegen. Im Kampf gegen Straflosigkeit werden solche Archive immer wichtiger, sagt die Gesellschaft für bedrohte Völker. Noch zum Wetter. Heute Vormittag ist es in der Region Bern noch teilweise bewölkt. Im Verlauf des Tages lösen sich die Wolken auf. Es wird sonnig bei rund 14 Grad. Morgen Donnerstag und am Freitag beginnt der Tag neblig. Am Nachmittag löst sich der Nebel jeweils auf. Die Temperaturen liegen bei 12 Grad im Mittelland. Am Samstag bleibt das Wetter unverändert. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 9 und 15 Grad.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Das Kulturzentrum Reitschule soll vorerst nur für ein Jahr subventioniert werden. Das hat die vorberatende Kommission des Stadtrates entschieden. Eigentlich ist im Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der Reitschule ein 4-jähriger Subventionskredit vorgesehen. Diesen Kredit will die Kommissionsmehrheit nun aber vorerst auf ein Jahr kürzen. Sie ist der Meinung, zuerst müsse die Reitschule mehr Auflagen erfüllen und dann könne man weitersehen. Martin Schneider, Präsident der Stadtratskommission.
Es geht primär um Sicherheitsauflagen, die in der Rückweisung des Vertrags von einem halben Jahr als Auflage gemacht wurden und die gemäß der Mehrheit der Kommission noch nicht zur Genüge erfüllt sind. Es sind dies in erster Linie das schriftliche Sicherheitskonzept für den Vorplatz und in zweiter Linie geht es vor allem um die Zusammenarbeit zwischen Behörden und der IKUR.
Deshalb soll die IKUE, die Interessensgemeinschaft Kulturraum Reitschule, vorerst nur 380.000 Franken an städtischen Subventionen erhalten. Und dann, wenn die Sicherheitsauflagen erfüllt sind, die restlichen rund 1,2 Millionen Franken. In der Stadtratskommission für Bildung, Soziales und Sport sitzt auch die Jungalternative Lea Bill. Sie bezeichnet den neuen Vorschlag der Kommission schlicht als unsinnig.
Sicherheitsfragen in einem Kulturvertrag zu verankern, das ist einfach fachfremd. Also das haben wir immer gesagt, es gibt keinen einzigen Kulturvertrag, vermutlich in der ganzen Schweiz, der Sicherheitsfragen beinhaltet. Also das ist einfach auch ein Punkt, wo wir sagen, es ist Gezwänge von Mitte und bürgerlichen Parteien, weil sie jetzt einfach irgendwie schwarz auf weiß diese Sicherheitsfragen haben wollen und es ihnen nicht reicht, wenn das in Gesprächen diskutiert wird.
Weiter kritisiert Lea Bill, bei der Vergabe der Subventionskredite an Kulturinstitutionen werde mit unterschiedlichen Ellen gemessen. Das Zentrum Paul Klee beispielsweise erhalte rund das Fünffache an Subventionen pro Jahr, obwohl es die Auflagen immer wieder nicht erfülle. Dieses Argument lässt BDP-Stadtrat Martin Schneider nicht gelten.
Grundsätzlich kann man nicht davon ausgehen, wie das eben die junge Alternative gesagt hat, dass das Klee-Museum gleich zu behandeln ist wie die Reitschule, weil da gibt es ein ganz anderes Klientel, da gibt es andere Probleme und die Thematik ist, dass man auf jede Thematik einzeln und individuell eingehen muss, wie man das in der Schule auch versucht.
Lea Bill hingegen findet diese Sonderbehandlung der Reitschule unangebracht. Nicht zuletzt auch darum, weil die Verzögerungstaktik der Kommission den Kulturbetrieb Reitschule gefährde.
Es ist schwierig für die Reitschule, ein Kulturprogramm aufzustellen, wie sie es macht jetzt, und gleichzeitig dann auch immer wieder in diesen Verhandlungen zu sein mit der Stadt. Das ist sehr zeitraubend, diese Verhandlungen. Es geht ja auch wirklich darum, dass die Reitschule basisdemokratisch organisiert ist. Das heißt, diese Beschlüsse müssen immer wieder besprochen werden. Damit, wenn wir jetzt wirklich nur den Kredit für ein Jahr bewilligen, verhindern wir eigentlich auch damit, dass die Reitschule wirklich ein vielfältiges Programm aufstellen kann, dass sie eigentlich immer alle sagen, dass sie das sehr schätzen und nicht gefährden wollen.
Auch die Reitschule selber hat sich zum gekürzten Subventionskredit zu Wort gemeldet. Sie verweist auf die Abstimmung vom September letzten Jahres, wo 68% der Berner Stimmbevölkerung Ja zur Reitschule sagte und das bereits zum fünften Mal. Umso unverständlicher findet sie es, dass nun die Kommissionsmehrheit versuche, ihr Bestehen zu untergraben. Um den Stadtrat daran zu erinnern, hat sie gestern eine Petition gestartet: «Reitschule, bleib wie du bist». Ob das Kulturzentrum Reitschule einen einjährigen oder einen vierjährigen Subventionskredit erhält, entscheidet sich definitiv Mitte November. Dann geht die Vorlage der Kommission an den Berner Stadtrat.
Rabe Info 95,6.
Die geplante Zone für Wohnexperimente in Rietbach stößt bei den Anwohnern auf Widerstand. Die Berner Stadtregierung will im ländlichen Westen von Bern eine Zone für Wohnexperimente schaffen. Dort sollen die Stadttauben und Stadtnomaden mit ihren Wohnwagen eine definitive Bleibe erhalten, nachdem sie nun jahrelang von Provisorium zu Provisorium ziehen mussten. Den Einwohnerinnen und Einwohner passt diese Idee ganz und gar nicht. Der Leist Oberbottigner als Interessensvertretung der Anwohner lehnt die Errichtung dieser Zone für Wohnexperimente klar ab. Marianne Blaser-Affolter vom Vorstand des Leists.
Ja, erstens einmal, was gibt es über das Wohnen zu experimentieren? Also ich denke, jede Wohnform ist ausexperimentiert. Von dieser Seite her ist schon nur die Idee ein bisschen komisch. Und zweitens, hier leben und arbeiten Landwirte und die können es nicht verstehen, dass ein so gutes Stück Landwirtschaftsland für solche Sachen geopfert wird.
Mit dem Pächter des Landes in Rietbach habe man eine Lösung gefunden, meint hingegen Walter Langenecker, Leiter des Informationsdienstes der Stadt Bern. Die Stadt Bern habe vier mögliche Standorte geprüft und sei zum Schluss gekommen, dass Rietbach im Westen von Bern ideal wäre, als definitiver Standort für die Stadtnomaden und Stadttauben, als Zone für alternative Wohnexperimente.
Ja, es gibt ja mittlerweile verschiedene Gruppierungen, die diese Art des Wohnens bevorzugen. In den letzten Jahren war das ja auch ein bisschen ein Politikum. Und für die Stadtregierung stellt eine Wohnzone für Wohnexperimente eine pragmatische Lösung dar, zumal dies die Möglichkeit schafft, dass das Problem dauerhaft geregelt werden kann. Zudem ist der Gemeinderat überzeugt, dass es in einer liberalen, modernen Gesellschaft auch Platz haben muss für Menschen, die unkonventionelle Wohnformen ausprobieren wollen. Und darum auch der Entscheid, hier einen neuen Anlauf zu wagen.
Der Leist Oberbottigen hat dafür wenig Verständnis. Marianne Blaser-Affolter meint, sie hätten es satt, dass die Stadt Bern unliebsame Zentrumslasten, wie sie es nennt, in den Westen von Bern verlegt.
Die unliebsamen Zentrumslasten, wie vor 2 Jahren die Abfallrecyclinganlage Resag und vor ein paar Jahren die Fahrendensiedlung, weil sie innerhalb vom Stadtperimeter keine Lösung gefunden haben. Das passiert jetzt wieder mit dieser Zone für Wohnexperimente. Und das lehnen wir in aller Form ab.
Ob man die Fahrenden als unliebsame Zentrumslasten bezeichnen kann, sei dahingestellt. Auf jeden Fall fühlen sich die Bewohnerinnen und Bewohner vom Berner Gemeinderat benachteiligt. Darauf erwidert Walter Langenecker vom Städtischen Informationsdienst.
Was die Benachteiligungen anbelangt oder Vorwurf der Benachteiligung, so muss man doch sagen, es gibt kein Quartier in der ganzen Stadt Bern, das so viel Grün hat wie Oberbottigen. Das Gebiet ist ja ein einziges, großes, wunderbares Naherholungsgebiet. Von daher kann man nicht sagen, dass hier ein bestimmtes Stadtteil benachteiligt wird.
Zudem würde das Areal ganz in der Nähe der Zivilschutzanlage zu stehen kommen. Und dort gäbe es keine direkten Anwohner oder Anwohnerinnen. Trotzdem formiert sich Widerstand in den umliegenden Gemeinden. Viele könnten es nicht verstehen, dass die Stadtnomaden bevorzugt würden und das zulasten der Steuerzahler, sagt Marianne Blaser-Affolter.
Also schon nur der Planungskredit von 60.000 Franken ist eine Menge Geld und die Erschließung von Elektrizität und Abwasser, da kommt noch eine rechte Menge dazu. Und zudem geht landwirtschaftlich genutztes Land verloren und das ist auch wieder ein Ertrag.
Die Stadt Bern hat für die Realisierung dieser Zone für alternative Wohnexperimente einen Planungskredit von 60.000 Franken beanschlagt. Die Erschließung des Landes werde vergleichsweise wenig kosten, meint Walter Langenecker.
Was die Kosten anbelangt, ich kann sie jetzt im Moment nicht beziffern, aber sie dürften letztlich eben doch bescheiden sein. Nicht zuletzt deswegen, weil ja in der Nähe die Zivilschutzanlage liegt, sodass man also die notwendige Infrastruktur relativ kostengünstig installieren kann, also die Infrastruktur Wasser, Strom, Abwasser und so weiter.
Das letzte Wort in dieser Sache wird das Berner Stimmvolk haben. Die Vorlage wird jedoch frühestens im Frühling 2013 zur Abstimmung kommen. Im Moment ist das Projekt Zone für Wohnexperimente in der Vernehmlassung.
Rabe Info 95,6.
In knapp einem Monat finden in Spanien vorgezogene Parlamentswahlen statt. Wahlsieger wird voraussichtlich die konservative Volkspartei PP, weil die regierenden Sozialisten, die PSOE, sind am Tiefpunkt angelangt. Regierungschef José Zapatero hat die Wahlen vorgezogen, weil er in der Wirtschafts- und Schuldenkrise nicht mehr weiter weiß. Die Vorzeichen sind also alles andere als rosig. Vergangene Woche hat sich die Ausgangslage nun nochmals stark verändert. Die baskische Untergrundorganisation ETA hat angekündigt, definitiv auf den bewaffneten Kampf zu verzichten, um ihr Ziel, ein unabhängiges Baskenland, zu erreichen. Wie das die spanischen Parlamentswahlen beeinflussen könnte, fragte Radio Dreieckland in Freiburg den Journalisten und Baskenland-Experten Ralf Streck.
Dass die ETA so weit gehen würde, dass sie wirklich sagt, ohne Vorbedingung die bewaffneten Aktivitäten ein für alle Mal zu beenden. Damit haben die in Spanien nicht gerechnet. Die haben weiterhin damit gerechnet, dass da irgendwie so eine wachsweiche Erklärung noch vom 20. November, also wenn dann die vorgezogenen Neuwahlen sind, kommt. Die ETA ist bereit, den Laden dicht zu machen, aber unter den Bedingungen das und so. Und dass jetzt mittlerweile so ist, dass einfach hier in der baskischen Linken klar ist, dass der bewaffnete Kampf nichts mehr bringt, sondern für die Ziele der linken Unabhängigkeitsbewegung hinderlich ist.
Jetzt haben Sie ja alle einigermaßen gesagt, ist alles schön und gut, aber praktisch steht Zapatero eigentlich in Unterhosen da, würde ich jetzt mal sagen, wegen seiner Wirtschaftspolitik, seiner Sozialpolitik, wo er alle Hoffnungen eigentlich enttäuscht hat. Wäre doch ein Strohhalm für ihn gewesen, da jetzt nochmal zu sagen, wir sind jetzt die Partei, die diesen Frieden gestiftet hat.
Ja, das ist genau das, was ich auch überhaupt nicht verstehe. Das zeigt halt auch, dass Zapatero wirklich ein unsäglich schlechter Politiker ist. Er hat die Möglichkeit gehabt, und es hat sich ja seit einem Jahr deutlich abgezeichnet. Also vor einem Jahr gab es ja in Alsasua die Erklärung der linken Unabhängigkeitsbewegung, wo sie zum ersten Mal deutlich die ETA und die Anschläge verurteilt hat und klar und deutlich gemacht hat, dass es eine Friedenslösung geben muss. Das heißt, Zapatero hätte die Möglichkeit gehabt, in die Geschichte einzugehen als der Präsident, der den Frieden gebracht hat. Mhm. Er hat aber nichts unternommen. Er hat eher zugelassen, dass der Prozess versucht wird, erneut zu torpedieren von der postfaschistischen PP, aber auch aus den eigenen Reihen. Und deswegen wird Zapatero, wahrscheinlich wird er einfach nur in der Versenkung verschwinden, weil er einfach zu feige ist. Also man kann das wirklich nicht anders sagen, als den Stier bei den Hörnern zu nehmen, wie die Spanier dann sagen würden, und wirklich zu sagen, okay, das ziehen wir jetzt durch und ich gehe vielleicht als der Präsident ein, der nach 52 Jahren bewaffneten Kampf der ETA den Frieden gebracht hat.
Die Wahlen sind am 20. November. Absehbar ist, dass die postfaschistische Volkspartei diese Wahlen gewinnen wird und die nächste spanische Regierung stellen wird. Die Wahlen werden auch im Baskenland stattfinden. Wie wird sich das rückwirken auf den Zielen der linken Unabhängigkeitsbewegung?
Also ob die Volkspartei die Wahlen jetzt noch gewinnt, mag ich, also bezweifeln würde ich nicht, zumindest die Chancen sind kleiner. Trotz allem, ich habe das ja gerade so ein bisschen versucht anzudeuten, Zapatero wirklich nichts getan. Dazu kommt natürlich, dass die Leute vielleicht sich sagen, naja, es ist ja tatsächlich so, dass wir hier so eine Zwei-Parteien-Diktatur haben und wir sollten doch mal gucken, dass wir die kleineren Parteien wählen. Es gibt ja jetzt diese neue grüne Partei, ECO, die dürften wahrscheinlich einiges an Stimmen gewinnen und dann natürlich die ganzen nationalistischen Parteien. Ich gehe mal davon aus, dass Bildu, also diese Linkskoalition hier im Baskenland, zur stärksten Fraktion wird. Und deswegen wird vielleicht eine kleine Chance bestehen, dass die PSOE unter Druck der gesamten Linken weiterregieren kann. Mhm. Und dann hätten wir eine neue Situation.
Und du meinst nicht, dass die PSOE so delegitimiert ist durch ihre Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik, die sie betrieben hat, dass sie da gar nicht mehr aufholen kann?
Das Problem ist, die Leute dahin zu bringen, zu sagen, ich wähle jetzt nicht in dieser Zwei-Parteien-Diktatur, tausche ich die einen gegen die anderen aus, weil es doch dasselbe ist im Endeffekt, sondern jetzt wählen wir mal einfach die ganzen Leute, die bisher halt nichts zu sagen hatten. Und dann könnte so eine merkwürdige Sitzkonfiguration rauskommen, dass da vielleicht die geschwächte PSOE mit gestärkter Verein der Linke, diese ganzen, also PNV hier im Baskenland, die Benegas in Galizien, CiU und ERC in Katalonien, dass mit all denen zusammen so eine absolut merkwürdige Regierung möglich wäre, in der die PSOE zwar die stärkste Fraktion stellt, aber unter dem Druck der gesamten Linken eine ganz andere Politik machen muss.
Gut, also das ist durchaus aus deiner Sicht noch eine reale Option in dieser Wahl am 20. vorgezogenen.
Diese Option hat die ETA freigemacht. Ich glaube auch ganz gewiss, dass sie das unter dem Eindruck gemacht hat, dass natürlich mit der PP es schwieriger werden wird, wobei natürlich der internationale Druck extrem groß ist.
Ob die PP, die konservative Volkspartei oder aber eine Koalition unter Führung der sozialistischen PSOE die Wahlen in Spanien gewinnt, wird sich am 20. November zeigen. Sie hörten Einschätzungen vom Journalist und Baskenland-Experten Ralf Streck im Beitrag von Radio Dreieckland.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Um 6 gibt's die Wiederholung. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man es jederzeit im Internet. Den Podcast gibt's auf www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Lena Oberli und Radio Dreieckland in Freiburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Roll. Die wünscht einen schönen Tag. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Info. Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.